Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Und zu Gast ist der Urvater des deutschen Rock, Achim Reichel. In den 60ern war er als Frontmann der Rattles unterwegs. Er war mit den Beatles und den Stones auf Tournee. Später hat er Seemannslieder verrockt, hat deutsche Lyrik mal ganz anders präsentiert und ist in den 90ern nochmal mit Kultsongs wie Aloha Hiae und Kuddeladeldu groß rausgekommen. Herzlich willkommen, Achim Reichel.
Hallo.
Sie sind gerade 75 geworden, davon stehen Sie seit 58 Jahren auf der Bühne. 1960 ging es mit den Rattles los. Haben Sie mal ausgerechnet, wie viele Tage Ihres Lebens Sie von da an verbracht haben, ohne Musik zu machen?
Oha, nee, habe ich nicht, aber das...
Können Sie an der Hand voll abzählen, oder?
Also Musik ist mein Ein und Alles. Also irgendwann wurde mir dann klar, ich will mich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, aber... Ich fürchte, dafür bin ich geboren worden. Irgendwie, weil anders macht es für mich gar keinen Sinn, wie man in diesem launischen Geschäft so lange überleben kann. Und dann sogar noch so einen Zickzack-Kurs dabei zurücklegt. Ne?
Also das heißt, Sie musizieren schon auch noch jeden Tag?
Ja, in letzter Zeit ist es etwas weniger geworden, aber ich muss jetzt langsam mal wieder Fahrt aufnehmen, weil im Herbst will ich ja dann doch noch mal eine Tournee wagen. und bis dahin muss man dann wieder ein bisschen Hornhaut auf die Fingerkuppen kriegen.
Damit das klappt mit der Gitarre, genau. War dieser 75. Geburtstag, war das für Sie ein Einschnitt oder eine Zahl wie jeder andere?
Nee, das war denn schon irgendwie eine Sache, wo man dann, ob man es dann will oder nicht, etwas nachdenklich wird. Ne? Also vor allen Dingen, es wird einem so klar, das, was man früher mal mit dieser Zahl verband, das fühlt sich jetzt plötzlich ganz anders an. Irgendwie ist mir gar nicht wirklich so. Aber irgendwie, ja, vielleicht, da muss ich mich wohl dran gewöhnen. Also vielleicht habe ich auch einfach ein bisschen Glück gehabt mit den Genen oder was da auch immer eine Rolle spielt, dass man irgendwie so sich ganz gut beieinander fühlt.
Auf jeden Fall haben Sie sich und Ihren Fans zum 75. ein Best-of-Album geschenkt. Also etwas Rückblick musikalischer Art war da auch schon angesagt. Gab es Songs, wo Sie etwas wehmütig wurden, als Sie die jetzt mit aufs Album genommen haben, wo Sie gedacht haben, die Zeit ist vorbei?
Ach nee. Also dafür bin ich irgendwie, soll ich sagen, vom Schicksal zu reich beschenkt worden, als dass ich da jetzt was bedauern müsste. Also es ist ja sogar so, dass selbst die Fehler zu irgendwas gut waren. Das, entweder zu einer Kurskorrektur oder nee. Also ich bin eigentlich mit wenig Wehmut unterwegs. Irgendwie natürlich wünscht man sich, dass das immer so weitergeht, aber das wäre ja nun wirklich unrealistisch. Ne?
Also. Aber einen Song gibt's auf dem Album 9 dazu, der in die Richtung geht. Halt die Welt an heißt der und letztlich ist die Botschaft, die Sie darin transportieren, glücklicher geht eigentlich gar nicht mehr als heute. Genauso wie jetzt kann es eigentlich bleiben. Ist es das, was Sie empfinden?
Naja, also welcher 75-Jährige würde sich nicht wünschen, die Welt anhalten zu können, nicht? Also insofern ist da so einerseits so ein bisschen Wehmut drin, aber andererseits auch ein wenig Humor. Und ja, das ist eigentlich, so ähnlich fühlt man sich. Also, dass man sich wünscht, irgendwie die Welt anhalten zu können, für immer glücklich zu sein. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch, bevor die Zeit uns wieder trennt, also irgendwo... Ja, so ein bisschen hin und her ist er schon.
Gibt's denn Dinge, von denen Sie sagen, das ist heute mit 75 viel besser als damals mit 20?
Oh ja, da gibt es eigentlich eine Menge. Okay, was vielleicht nicht besser ist, fangen wir mal erstmal damit an, ist, also früher war man ja derartig unbedarft und schnell bei der Hand mit Entscheidungen. Und heute ist man da, Moment mal, also da muss ich jetzt mal zweimal drüber nachdenken und vielleicht sogar noch drüber schlafen. Und ich weiß nicht, was alles. Also, und früher war man einfach, machen wir so, ne? Ja, alles klar, gut, okay, fertig. Und auf der anderen Seite ist man natürlich nicht mehr so ein Grünschnabel. Ne? Also man ist nicht mehr so naiv. Man steht mittlerweile so ein bisschen über den Dingen. Also man hat also etwas erreicht. Man hat keine Zukunftsängste mehr. Das war mal für mich zwischendurch mal ein echtes Problem, wo ich dachte, mein Gott, nochmal in diesem verdammt launischen Geschäft da, irgendwann gehst du um die nächste Ecke und dann ist alles zu Ende. Irgendwie so. Ne? Man muss keine Not mehr empfinden um sein Auskommen und so weiter und so fort. Also das ist schon ein schöner Randaspekt.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wenn Sie schon gerade 75 geworden sind, dann lassen Sie uns mal 75 Jahre zurückspringen. Geboren sind Sie 1944 in Wentorf bei Hamburg in der Polizeikaserne. Wie kam das denn?
Naja, also in Hamburg fielen ja noch die Bomben. Und da wurden die Mütter jenseits der Gefahrenzone zur Niederkunft hingebracht.
Und das war dann eine Polizeikaserne?
Das war eine Polizeikaserne und ja, ich habe da keine Erinnerung dran.
Nein, erstaunlich.
Also, und naja, und als man dann auf der Welt war, ist man wieder zurückgebracht worden, also in die Gefahrenzone. Und da habe ich dann schon noch so kleine Erinnerungen. Also zum Beispiel, das hat einen Wäschekorb gegeben. Der stand da immer so rum und war noch im Gebrauch. Und der war rundherum an den Rändern verkohlt. Da sagte ich irgendwann zu meiner Mutter, was ist denn mit diesem Wäschekorb? Warum ist denn der so verkohlt rundherum? Da sagte ich, ja, damit haben wir dich immer in den Bunker getragen, als die Brandbomben fielen. Und ich gedacht, Herrgott nochmal. Also.
In St. Pauli sind Sie aufgewachsen. Ja, ne? Also ja. Ganz dicht bei Ihrer späteren Wirkungsstätte.
Mein Elternhaus, da konnte ich aus dem Fenster schauen und auf dem Hafen. Und die Gedanken fuhren dann so ein bisschen mit, wenn die Schiffe so rausfuhren.
Ihr Vater war ja Seemann.
Mein Vater war, mein Großvater auch.
Das heißt, dem konnten Sie dann nachgucken, wenn er rausgefahren ist.
Ja, ja. Und die Postkarten kamen irgendwie aus aller Herren Länder. Und ich habe immer gedacht, oh wow, eines Tages werde ich es auch tun.
Wie oft haben Sie den Vater gesehen?
Gott, das ist eine gute Frage. Das ist ja, vielleicht 3-4 Mal.
Wahnsinn.
Also, und dann auch nur immer ganz kurz. Also insofern, ja, das ist eigentlich ein bisschen komisch. Also da hat es auch schon Menschen gegeben, die da irgendwie meinten, Betrachtung drüber anstellen zu müssen, was denn das mit einem Menschen tut und so weiter und so fort. Aber in der Nachkriegszeit ist es ja eigentlich sehr, sehr vielen so gegangen. Entweder, also die meisten sind ja eben nicht zur See gefahren, sondern einfach auf irgendeinem Schlachtfeld geblieben. Auch die Kurve habe ich gekriegt.
Die Mutter hat sie alleine großgezogen.
Ja, hat sie gut gemacht.
War das eine starke Frau?
Ja. Vor allen Dingen, also sie hatte so Dinge, das wird einem ja erst sehr viel später klar. Die hat manchmal gesungen. So, also ich, das erinnere ich noch, also als ich noch so ein kleiner Floh war, dann strich sie mir manchmal so übers Haar und sang dann immer, du liegst mir im Herzen, du. Und ich habe gedacht, was singt die denn da? Ne? Und irgendwie Jahrzehnte später wurde mir klar, ach, das ist ein altes Volkslied, aha. In der Schule haben mich Volkslieder weniger interessiert.
Also haben Sie so eine ganz kleine musikalische Prägung also von zu Hause durchaus auch mitgekriegt?
Ne? Ja. Aber ich hatte mal ein Verwandten, der wohnte sogar in Mainz. So, der war etwas älter als ich, Hans Reichel. So, und der fang irgendwann an, Ahnenforschung zu betreiben. Und der schickte mir dann irgendwie Unterlagen und hat festgestellt, dass also unsere Vorfahren oftmals Artisten waren. Und da habe ich auch gedacht, ach, das ist ja interessant. Also, kommt alles irgendwo her?
Also, das Bühnengehen war quasi da.
Ja. Man fragt sich ja eben schon, wo kommt das her? Es ist ja doch offensichtlich irgendeine Sorte von Talent, was einen da gegeben ist. Also eine Sache, die man auch nicht lernen kann, wenn denn gar nichts da ist. Naja, und da waren mal welche.
Wann haben Sie ernsthaft angefangen, sich für Musik zu interessieren? Wie alt waren Sie da?
Ach, wir waren eigentlich in den späten 50er Jahren so eine Clique von Musikfans so auf St. Pauli. Und das war ja eine Zeit, da konnte man eben noch nicht in den nächstbesten Plattenladen gehen und sagen, also ich brauche jetzt, hab hier einen Einkaufszettel und gib mal her jetzt. Das gab's alles irgendwie noch gar nicht. Insofern, wir waren dann so Tonbandamateure. Wir haben nachts immer Radio Luxemburg gehört. Das war ein schrecklicher Empfang. Der Sender, der kam und ging und schwamm und knisterte und rauschte. Aber die spielten die richtige Musik. Und das haben wir dann alles aufgenommen. Und dann haben wir uns einmal in der Woche bei einem Kumpel in so einem Partykeller getroffen. Und da hing an der Wand eine Gitarre. Und die hing da und setzte Staub an. Und irgendwann sagte ich zu dem, sag mal, diese Gitarre da irgendwie, spielt da eigentlich auch mal jemand drauf? Und er sagte, nee, eigentlich nicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe sie irgendwann eingetauscht gegen alten Plattenspieler. Und so kam ich dann zur ersten Gitarre.
Hat sich gelohnt, würde ich sagen.
Hat sich gelohnt. Die hat auf mich gewartet, ja.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir hatten ja gerade gehört, wie Sie zu Ihrer ersten Gitarre gekommen sind. Aber dass Sie mit Musik ernsthaft Geld verdienen würden, war ja erstmal nicht angedacht. Sie haben eine Lehre als Kellner gemacht damals. War das Ihr Wunsch oder der Wunsch der Mutter?
Das war eigentlich der Wunsch der Mutter. Die prägte irgendwann, oder ja, ein Satz, Der ging bei mir also geradewegs dahin, wo er was bewirkte. Und zwar, also weißt du, dein Vater, der hat die ganze Welt gesehen, hatte dabei immer eine weiße Jacke an und die Taschen voller Trinkgeld. Und da habe ich gedacht, wow, irgendwie, das ist ja der Traum schlechthin. Also, und insofern dachte ich, Schiffssteward, das wird mal mein Job werden. Wurde er dann nicht, bedauere ich auch gar nicht. Welt habe ich auch so gesehen. Finde es also schon äußerst spannend, also mit einer Sache, nämlich Musik, die man weder sehen kann noch anfassen kann. Ja, dass man damit durchs ganze Leben gelangen kann, ist schon toll.
Aber das haben Sie natürlich am Anfang nicht gedacht, als Sie Rattles gegründet haben, 1960. Da war das einfach ein Hobby. Wie sind Sie eigentlich auf den Namen Rattles gekommen?
Also Rattles ist ja so eine Rassel. Da ist an so einem Griff so ein Zahnrad und darum dreht sich so eine Holzzunge und die rattert dann so. Die ist so aus dem Fußball in England, ist das ganz verbreitet. So ein Geräusch macht das.
Wie sind Sie darauf gekommen, das ausgerechnet so zu nennen?
So wie man darauf kommt. Man blättert im Dictionary rum und denkt irgendwann, oh, Rattles, ja, das ist doch gut.
Die anderen Bandmitglieder wie Herbert Hildebrand, woher kannten Sie die?
Wir waren zusammen im Fußballverein, FC St. Pauli. Und ja, und irgendwann fing es an mit der Musik, also mit dem Hören von Musik. Irgendwann kam, wie ich schon sagte, die erste Gitarre dazwischen. Und dann war es erstmal ein großes Kommen und Gehen, weil nicht jeder, der sich für Musik interessierte, hatte dann auch die Ausdauer, ein Instrument lernen zu wollen. Und einige hatten auch null Rhythmusgefühl oder konnten den richtigen Ton nicht vom falschen unterscheiden und all diese Dinge. Naja, und irgendwann schälte sich halt diese Band dabei raus. Wir übten also in so einer Jugendfreizeitstätte, da hat man uns so einen Kellerraum gegeben. Und irgendwann kamen wir dann da raus und dann kam da die, wie soll ich sagen, Heimleiterin und sagte, wissen Sie, Sie üben da schon jetzt so lange unentgeltlich in Ihrem Raum. Nun wollen wir auf unserem nächsten Tanzabend denn auch mal eine Kostprobe Ihres Könns hören. Und wir haben gedacht, ach du meine Güte, die erwartet jetzt bestimmt Foxtrott oder irgendwie so. Naja.
Und, haben Sie es erwartet?
Naja, es waren ein bisschen schreckgeweitete Augen, die da hochguckten. Aber am Ende war es dann gut. Und ist ja verrückt, wenn man jetzt so zurückdenkt. Ne? Da war tatsächlich im Publikum ein Mensch, der kam hinterher an und sagte, also zu euch fällt mir was ein. Ich kenne da eine Menge Gastwirte in und um Hamburg, Schleswig-Holstein, die so am Wochenende immer so Tanzabende machen. Wollt ihr da nicht mal spielen? Und so fingen wir dann an, tatsächlich so rumzukommen. Ne?
Also, 1963 waren Sie die erste deutsche Band, die wirklich ein Engagement im Hamburger Starclub bekam.
Ja. Also zu der Zeit war man mit einer Elektro-Gitarre noch sowas ähnliches wie ein Marsmensch. Also das war... Ja, kann man sich heute gar nicht mehr so wirklich vorstellen. War halt die Gründerzeit. Ne?
Sie haben den Starclub später ja sogar übernommen mit zwei Partnern. Das ging aber leider schief.
Ja.
Woran lag das Problem?
Also Gastwirt auf St. Pauli, das hätte ich eigentlich wissen müssen, dass das irgendwie ein verdammt zweischneidiges Schwert war. Und ich meine, nur mal um so ein Beispiel zu nennen, da waren ja auch zwei Bartriesen. Und dahinter waren Barfrauen. Die brachten den Whisky in der Handtasche mit, den haben sie irgendwo im Supermarkt gekauft. Und es wurden nur die Colas gebonkt. Und das Geld für den Whisky haben die sich so in die Tasche gesteckt. Und wir dachten immer, mein Gott, die waren alle so lustig da heute an der Bar. Das muss ja richtig Umsatz gewesen sein, bis wir dahinter kamen. Und dann war es auch die Zeit, wo, das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen, so die ersten Discos aufkamen. Und wir dachten, das kann eigentlich gar nicht angehen, dass irgendwie Platten auflegen für das Publikum interessanter sein soll als echte Bands auf der Bühne. Ne? War aber leider so. Und irgendwann sind wir also mit Pauken und Trompeten in die Insolvenz marschiert, hat wehgetan, hat sehr ein großes Loch gerissen. Also
wurde ja dann auch abgerissen. Ne?
Auch das noch, das war dann noch der Gipfel, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Die Beatles waren das mit Come Together, ein Song, den sich unser Leute-Gast Achim Reichel, Mitbegründer der Rattles, gewünscht hat. Wieso ist das Ihr persönlicher Beatles-Lieblingssong?
Naja, es ist zumindest einer von meinen Lieblingssongs.
Sie haben ganz viele.
Also ja, doch. Also ich meine, die sind ja auch sehr vielfältig. Also zu der Zeit war man ja noch nicht stilistisch so eng begrenzt, wie es heute eher der Fall ist. Es war eine irre gute Liveband einfach. Das haben wir nun erfahren im Starclub. Und die ja dann auch anfing, über Grenzen hinausgehen zu wollen. Also ich meine, das Sgt. Pepper Album ist eigentlich mehr ein avantgardistisches Kunstwerk, als dass man noch sagen kann, ja, ist einfach nur Popmusik. Also wenn man sich vorstellt, dass das Vierspuraufnahmen waren, das ist eigentlich unglaublich. Also und dieses Come Together, das ist ja auch so mit Rückwärtsschleifen von Schlagzeugdingen und so. Und das fand ich damals ganz, also hochinteressant.
Wie war das für Sie, als Sie die Jungs zum ersten Mal live gesehen haben?
Ach, ich meine, erstmal war es eine Band von vielen, die so in Hamburg spielten. Was allerdings auffiel, dass die irgendwie schon handwerklich ja ziemlich weit vorn waren. Ich erinnere auch noch, als die das erste Mal dann eine eigene Komposition spielten, und zwar Love Me Do. Da standen wir da im Starklo und haben gedacht, was machen die denn da jetzt mit diesem Mundharmonika-Zeugs da und das la la di da. Da haben wir gedacht, ja, das geht aber nicht richtig ab irgendwie. ein halbes Jahr später war es ein Hit. Ne?
Waren Sie dabei, als John Lenz später nackt mit Gitarre vorm Gemächt und Klobrille um den Hals auftrat?
Ja, klar. Da habe ich echt gedacht, jetzt ist er mal wieder irgendwie ganz schräg drauf. Weil, also er war ja nun wirklich einer... Also man tut das dann immer so leicht ab mit schwarzer englischer Humor, ne? Also, aber da war wirklich also ganz vorn dabei, ne? Also wir haben echt gedacht, der hat sie nicht mehr alle, ne? Und dann auch noch mit dem Hitlergruß, ne? Also und er hat sich beölt da und wir wussten gar nicht irgendwie, sollen wir jetzt beleidigt sein oder sollen wir jetzt irgendwie, wie geht man denn damit eigentlich um, ne? Also für uns war das eigentlich so ein Wechselbad der Gefühle, irgendwie auf der einen Seite völlig daneben und auf der anderen Seite auch, boah, der traut sich ja vielleicht was, wow.
Wie haben Sie Paul McCartney erlebt?
Das ist ein charmanter, man könnte fast sagen, wohlerzogener Junge gewesen.
Das ist das krasse Gegenteil, ja.
Ja, ja, wenn der an den Tisch kam, der gab zuerst den Mädels die Hand und macht den Diener dabei und wir haben richtig gedacht, oh, guck mal hier, du.
Kann man was lernen.
Kann man was lernen, ja.
Sie waren ja zusammen mit den Beatles auf Deutschland-Tournee. Gerüchteweise habe ich gehört, dass die Rattles damals so erfolgreich waren, dass die Beatles Angst hatten, sie könnten im Vergleich schlecht wegkommen und gesagt haben, lass zwischen uns und den Rattles noch ein paar andere Musiker auftreten, damit wir nicht direkt hintereinander sind. Stimmt das?
Ja, die Beatles selber glaube ich gar nicht. Es war Brian Epstein, der Manager von denen. Also wir sind im Zirkus Kronebau, also am ersten Tag dieser Tournee, als Letzte vor der Pause aufgetreten. Hatte sicherlich auch was mit uns zu tun, aber eben auch mit der Pause, weil die Leute wollten, dass es lieber weiterging und hörten eigentlich gar nicht auf zu applaudieren und Zugabe zu rufen. Und das hat den Brian Epstein wohl so geärgert, dass er gesagt hat, also morgen Dortmund, da fangen die Rattles an und zwar als allererste und dann kommt erst Cliff Bennett und Peter und Gordon und wer da noch alles war. Und dann freuen sich die Leute auch auf die Beatles. Und also das war etwas überempfindlich.
Ich würde sagen, es war ein großes Kompliment, ne?
Könnte man meinen, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
The Last Time von den Stones war das gewünscht von unserem Leute-Gast Achim Reichel. Reichel, was mögen Sie an den Stones?
Naja, die Stones, die waren ja auch bei unserer allerersten England-Tournee im Programm. Und das war ja eine sogenannte Package-Tour. Das heißt, da waren 4, 5 Künstler und jeder spielte 20 Minuten ungefähr. Und wir kamen dann da an, uns gegenüber standen die Stones und die fragten uns, was macht ihr denn hier, begleitet ihr die Everly Brothers? Und ich sagte, nee, wir machen hier unser eigenes Ding. Naja, und dann, die hatten gerade ihre allererste Single draußen und das war ein Chuck Berry-Stück, Come On. So, und wir haben mehrere Nummern von Chuck Berry im Programm gehabt, nur das mochten die überhaupt gar nicht. Insofern war zwischen denen und uns eigentlich, da knirschte es also ziemlich. Und der Tourneeleiter, der musste da richtig... wie soll ich sagen, die Wogen glätten und das lief darauf hinaus, dass er sagte, also ihr spielt jetzt Bye Bye Johnny und die anderen spielen jetzt Johnny Be Good. Hauptsache ihr spielt nicht beide dasselbe.
Also die Beatles standen ihnen näher als die Stones, menschlich, oder?
Eigentlich ja. Ja, ja. Naja, klar, die haben mir natürlich auch schon zu einer Zeit kennenlernen können, als da waren die überhaupt noch weit davon entfernt, irgendwie berühmt zu sein. Insofern hat man die noch von einer ganz anderen Seite kennenlernen können. Ne? Also später auf dieser Beatles-Blitztournee war ja schon alles Protokoll. Ne? Da hieß es irgendwie, okay, und heute Nachmittag von um 15 Uhr bis 15.30 Uhr trefft ihr den die Rattles kurz und dann könnt ihr ein bisschen plaudern und machen wir ein paar Fotos und dann warten die Journalisten und insofern, da war schon alles reglementiert und nicht mehr so locker. Ne?
Als Sie mit den Stones unterwegs waren in England, wer hatte mehr Groupies, Sie oder die Stones?
Ja, also erstmal überhaupt. Ich habe ja das Thema jetzt nicht aufgebracht. Also da liege ich jetzt.
Nein. Also, ich nehme es auf mich.
Okay. Naja, also die Mädels, die mochten natürlich unseren komischen Akzent. Ne? Das fanden die rasend irgendwie berauschend, keine Ahnung. Und hier hat man das vielleicht mal in der Wochenschau gesehen, dass es sowas gab wie kreischende Mädels vor einer Bühne und plötzlich ging es sogar uns so. Und da haben wir natürlich gedacht, oh wow, hier sind wir ja irgendwie richtig. Ne? Nur, wie soll ich sagen, die Realität war dann doch ziemlich ernüchternd, weil wir waren bei dieser Tournee eigentlich so mehr oder weniger das letzte Rad am Wagen. Ne? Das heißt, unsere Hotels waren auch weit davon entfernt, irgendwie repräsentativ sein zu können. Das waren streckenweise 4-Bettzimmer und all so ein Zeugs. Ne? Also das, und da, wie soll ich sagen?
Ist nicht so toll, jemanden mitzunehmen.
Nee, das ist irgendwie, ja, da wünschte man sich denn doch eher Einzelzimmer.
Eigentlich hatten Sie ja noch eine Amerika-Tournee geplant mit den Rattles. Ich sage eigentlich, weil da kam Ihnen leider die Bundeswehr dazwischen. Sie stellten einen Antrag auf Rückstellung, der wurde aber abgelehnt mit der Begründung, Beatmusik werde auch noch in weiterer Zukunft populär sein. Ich würde mal sagen, die Urteilsbegründung zumindest stimmte, oder?
Ja, erstaunlich. Ja,
also, der Richter also, hatte Ahnung von Musik.
Irgendwie ja. Ja. Also ich habe wirklich gedacht, ja, jetzt haben sie dich. Ne? Jetzt ist das war schön bis hierher. Ne? Aber jetzt, glaube ich, fängt ein ganz anderes Leben an.
War auch so, oder?
War auch so für 18 Monate irgendwie, wurde man an ganz andere Grenzen geführt, die man denn so bei sich hatte. Dass einen auch ein 75 Kilometer Härtemarsch nicht umbringen konnte, war dann auch eine neue Erfahrung.
Wo wurde mehr getrunken, im Starclub oder bei der Bundeswehr?
Das ist auch keine schlechte Frage. Also natürlich war das so, dass die dann irgendwie, das gab ja dann auch so Feste auf dem Übungsplatz und so mit Schlafen im Schlafsack und irgendwie, das war dann so ein bisschen wie in der Schulzeit, wir gehen zelten am Elbufer oder so, nur in dem Fall abends mit Lagerfeuer und Achim, bring doch mal deine Gitarre mit und dann kannst du ja uns auch mal was vorsingen. Ja, und dann standen dann auch die Kisten Bier da rum und es ging hoch her. Also,
sie waren doch schon damals auch wahrscheinlich unter den Wehrpflichtigen sowas wie ein Star, oder?
Ja, in gewisser Weise schon. Also der Bundeswehrfriseur, der hat ja denn also meine Lockenpracht auch in kleinen Papiertütchen annonciert im Musikexpress, also Locke von Achim Reichel, 2 D-Mark. Ja, da habe ich auch gedacht, ach nee, warte, ein unternehmerisch denkender Mensch. Also, ja, und dann haben wir mal natürlich bemüht, irgendwie da keine Unterschiede zu machen. Aber ich hatte immerhin ein extra Spind und zwar nur für Fanpost und der war auch ziemlich gestapelt voll. Also,
das können nicht viele Soldaten von sich behaupten, ne?
Nee, eigentlich ungemein niedlich.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Als sich die Rattles dann in den 80er Jahren wieder zusammengefunden haben, um wieder neu durchzustarten, da waren sie kurz dabei, sind aber wieder ausgestiegen. Was hat sie davon abgehalten?
Naja, also ich war im Grunde genommen als Achim Reichel bis dahin eigentlich schon viel zu weit. Also ich erinnere so eine Situation, da waren wir im Studio und meine Schallplattenfirma rief an und der Song Kreuzworträtsel, den ich irgendwann mal aufgenommen hatte zu der Zeit, der kam in die Charts. Und ich leg den Hörer auf und drehe mich so um und strahle über das ganze Gesicht und sag, Mensch, super, ich bin in den Charts mit Kreuzworträtsel und guck nur in lange Gesichter. Wo ich das war richtig so wie so eine kalte Dusche, ne? Wo ich dachte, ach, das passt denen irgendwie gar nicht, dass ich jetzt so
als einzelner Erfolg.
Ja. Und es war mittlerweile auch so, wir waren ja 4 Leute, 4 Himmelsrichtungen. Ne? Also der eine, der tendierte mehr zu Heavy Rock oder Heavy Metal, so nannte man das zur Zeit zu der Zeit noch nicht, aber halt so zu härteren Sachen. Und wir kamen nicht so wirklich auf einen gemeinsamen Nenner. Also jedenfalls hatte ich so das Gefühl. Und es gab auch eine Menge Reibereien so unter uns. Da wurde dann abgestimmt, so wer muss welche Songs singen. Und plötzlich sollte ich irgendwelche Songs singen, weil drei Leute der Meinung waren, das sollte so sein. Und ich wollte den aber gar nicht singen. Und irgendwann habe ich gedacht, ach nö, dann lasse ich das doch lieber. Muss ja nicht sein. Also.
Sie haben ja selbst ganz viel ausprobiert auch. Sie haben mit elektronischen und psychedelischen Klängen experimentiert, dass die Zeit noch gar nicht reif war dafür. Sie haben Seemannslieder verrockt, Balladen vertont, dann noch mit jungen deutschen Dichtern wie Jörg Fauser zusammengearbeitet. Sind Sie jemand, dem schnell langweilig wird, der immer auch gerne mal wieder was Neues ausprobiert?
Ja, das auch. Mir ist aber auch irgendwann so klar geworden, dass es Musikrichtungen gab, wie zum Beispiel das, was man in England Folkrock nennt. Und ich habe gedacht, warum gibt es das hierzulande eigentlich nicht? Wieso macht das keiner? Naja, und dann dachte ich irgendwann, ja, wenn es denn keiner macht, dann muss es halt selber tun. Also das sind keineswegs Dinge, die ich erfunden habe. Ich habe mich einfach nur gefragt, okay, also das könnte auch hier funktionieren, nur hier ist man so Dingen, die aus der Vergangenheit stammen, oftmals sehr ängstlich, also oder hat man Berührungsängste, und weil man denkt, da führt es irgendwie in irgendwelche dunklen, braunen Gefilde oder irgendwie sowas. Und ich war irgendwie der Meinung, das kann zwar so sein, aber es muss nicht so sein. Also es lohnt sich durchaus, da so zu unterscheiden, und ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man das, was man so Roots oder die eigenen Wurzeln kultureller Art nennt, dass man die irgendwie vergessen sollte. Das finde ich ganz, ganz falsch. Man sollte sie eher erneuern und versuchen, eine Verbindung zu der Zeit herzustellen. Und das war dann, habe ich ja dann auch mit den Balladen und mit den Shanties und auch mit den Volksliedern, war das mein Ansatz.
Hören wir mal, wie das zum Beispiel klang. Der Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, verrockt von Achim Reichel.
Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand, und kam die goldene Herbsteszeit, und die Birne leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag kommt, Trommel scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll, und kam in Pantinen ein Junge daher. So rief er, Junge, bist du ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er, Lüttern, komm mal rüber, ich hab ne Bär.
Herr Reichel, Sie waren ja dann sogar als Kulturbotschafter unterwegs für das Goethe-Institut mit diesen verrockten deutschen Klassikern.
Ja, das war speziell.
In also, Ostasien.
Ja, da habe ich auch gedacht. Also,
wie haben Chinesen zum Beispiel auf sowas reagiert?
Ja,
also, die haben ja nichts verstanden, oder?
Na, überhaupt nicht. Nein, da war es dann eine Attitüde. Ne? Also das, die haben wahrscheinlich gedacht, ja, geiler Rhythmus, irgendwie kommt gut rüber, wovon der da redet, keine Ahnung. Aber es war ja zumindest für viele Leute hierzulande auch so. Ich meine, wer interessiert sich schon tatsächlich für englische Textinhalte? Das ist ja eigentlich ein ganz kitzliges Thema. Das läuft so ein bisschen wie so eine Kulisse, die so nebenbei abläuft. Das kommt einem nicht zu nahe. Da muss man sich nicht mit auseinandersetzen. Ist eigentlich herrlich bequem. Und ich selber wollte einfach irgendwann einfach mehr. Ja, also, dieser englische Gesang kam ja irgendwann so ein bisschen wie Urkundenfälschung vor, ne?
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass Sie deutsche Balladen wie den Erlkönig oder Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland vertont haben. Aber auch bei anderen Songs haben Sie sich ja fortan geweigert, wie in den Anfangsjahren bei den Rattles auf Englisch zu singen. Warum nochmal?
Irgendwann war man einfach durch damit. Also das ist irgendwie, insofern auch, wo wir vorhin kurz drüber sprachen, dieses Rattles Reunion, das war im Grunde genommen für mich ein Rückfall. Also das, wo ich dachte, okay, der Name, der hat immer noch eine gewisse Popularität, und es gibt ja auch ganz viele Leute, die das also sehr bedauert haben, dass ich da nicht mehr dabei sein wollte. Aber ich dachte, also hierzulande gibt es viel interessantere Jobs zu tun. Ne? Also so Vergangenheitsaufarbeitung, das fand ich einfach irgendwie spannender. Als mir so klar wurde, dass es also unter unseren alten Dichterfürsten da, dass die nicht ohne Grund zu diesem Status gekommen sind. In der Schule, wie gesagt, hat mich das nicht erreicht. Also da fehlte mir vielleicht auch irgendwie der Kopf dafür, oder da hatte man nur irgendwie Sinn für Rock'n'Roll und hau rein und gib Gas. Aber irgendwann wurde mir schon klar, wow, was haben denn die für Verse machen können? Das ist ja pure Wortmagie. Also irgendwann hat mich das richtig erwischt. Naja, und insofern ist also diese Regenballadeplatte mit diesen Balladenvertonungen, da habe ich von ganz vielen Lehrern auch und auch Journalisten, die dann sagen, weißt du, wo ich dich das erste Mal gehört habe? Ich sage, na, ja, da ging ich noch zur Schule. Also auch nett.
Modernere deutsche Dichter haben Sie Ihnen auch angetan. Jörg Fauser zum Beispiel,
ja.
Der Dichter und Autor, leider viel zu früh gestorben, war ein ganz wichtiger Weggefährte für Sie. Mit dem haben Sie intensiv zusammengearbeitet. Er hat Hits wie Der Spieler für Sie getextet. Was für eine Bedeutung hatte Jörg Fauser für Sie, für Ihr Leben und Schaffen?
Also der Mann, oder dem verdanke ich es, dass ich es mir irgendwann selber zutrauen mochte, irgendwie zu texten. Weil der ließ, wir saßen ja so gegenüber wie wir jetzt hier, und er sagte, ja, worüber, was willst du denn für ein Thema? Worüber wollen wir mal einen Text machen? Und dann unterhielten wir uns so, was man mal schreiben könnte. Und dann fing er denn einfach an. Und wie findest du das? Und wenn man denn so sieht, wie so einer funktioniert und wie der so die Zeilen zusammenbaut und die Reime und was ihm dabei wichtig war, das lief dann irgendwann auf eine Situation hinaus, da fehlte ihm irgendwo ein Reim irgendwo rauf. Also, ach, Boxerkutte war der Song, genau. Boxer gehen oft in die Knie, fehlte. Kutte steht wieder auf, genau, das war die letzte Song. Und auf fehlte der Reim. Ich sag, ja, dann mach doch blaue Augen, Zahlen drauf. Sagt er, siehste, habe ich doch gesagt, du kannst es auch selber. Naja, und irgendwann blieb mir einfach gar nichts anderes übrig, weil, ja, ist ja nun leider auf dubiose Art und Weise aus dem Leben geschieden.
Mit 43, ne, beim Autounfall.
Ja, also, ja, und ich fand mich wieder in München auf dem Friedhof mit einer Schaufel in der Hand. Also, das hat wehgetan. Also, weil wir haben uns derartig gut verstanden. Ja, und ich verdanke ihm wirklich ganz, ganz viel. Also, das muss ich sagen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben bis heute sage und schreibe 22 Alben aufgenommen, darunter einige mit Seemannsliedern. Auch wenn Sie selbst nicht zur See gefahren sind, musikalisch scheinen Sie diese Seemannslieder ja fasziniert zu haben. Was genau mögen Sie so an Seemannsliedern?
Ja, naja, es ist einfach, wenn man denn schon als kleiner Knirps am Fenster saß und vor sich den Hafen sah und die Schiffe, die rausfuhren, mit der Fahne am Mast, von der man ablesen konnte, wo es hinging. Da bin ich im Geiste, irgendwie habe ich meinen Schulatlas aufgeblättert und habe gedacht, ah, also hier die Elbe runter, die entlang der Nordsee, durch den Ärmelkanal und dann rüber nach irgendwie USA oder Brasilien oder keine Ahnung wohin. Das hat schon irgendwie was mit einem gemacht, ne? Also das ist irgendwie, ja, und wenn man dann auch noch aus so einer Familie stammt, da denkt man ja als so junger Knirps gar nicht weiter drüber nach. Das hat man irgendwie so mehr oder weniger im Blut. Und irgendwann stellte ich fest, ich brauche gar nicht zu See fahren, das geht auch so. Also,
ich kann die Lieder auch so singen.
Ja, eigentlich. Ne? Und ich habe ja auch ganz viel von Leuten, die zu See gefahren sind, denn auch Post bekommen, wie denn das eigentlich angehen kann, dass das so klingt, dass die da eine Gänsehaut beikriegen, obwohl die doch diejenigen sind, die zur See fahren. Also, das hat man natürlich gern gehört. Völlig klar.
Haben Sie denn als bekennender Hamburger zumindest privat den Segelschein gemacht und sind gesegelt oder haben Sie sich völlig vom Wasser ferngehalten?
Also, ich habe einen Höllenrespekt vorm Wasser. Ich bin ja als Schuljunge mal fast ertrunken. Und das hat irgendwas bei mir hinterlassen. Also das war wirklich so, da sind wir alle mit dem Fahrrad irgendwie an die Elbe gefahren, also an so einem Seitenarm. Da war so ein kleiner Strand und da kam ein Ruderboot an. Und wir hängten uns alle an die Seite so und der ruderte weiter und weg vom Ufer. Und wir haben das gar nicht wirklich realisiert, weil wir da nur rumgealbert haben. Und irgendwann ließ ich los und merkte, dass da kein Grund mehr unter den Füßen war. Und dann, ja, dann rudert man mal den Arm rum und dann riss der Faden. Und irgendwann wachte ich dann am Strand wieder auf. Und da hat ein Vater eines Freundes von mir, der da war, der hat das beobachtet. Und der ist dann reingesprungen und hat mich da wieder rausgeholt. Und seitdem habe ich irgendwie Was Wasser anbelangt, ein Höllenrespekt.
Ein Kollege von mir hat sie aber versucht, vor ein paar Monaten telefonisch zu erreichen und hat sie auf einem Schiff in Namibia erreicht.
Ja, ja.
Was war das für eine Reise?
Naja, also ich denke ja, eins der Dinge, die ich noch von mir selbst wissen will, ist Christus eigentlich hin, eine Autobiografie zu schreiben. Du hast so irre viel erlebt und da sind so viel spannende Geschichten und zum Teil auch verrückte Sachen geschehen. Das musst du mal versuchen zu Papier zu bringen. So, und da habe ich dann irgendwann damit angefangen und merkte, das ist so zu Hause verdammt schwer. Da kommt andauernd irgendwie der Klingel das Telefon oder die Frau oder sonst wer kommt rein und sagt, sag mal, kannst du mal eben, es geht auch ganz schnell, kannst gleich weitermachen. Ich will dich weiter stören. Ja, schon geschehen. Ne? Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt musst du mal irgendwo dich abseilen, wo mich irgendwie überhaupt niemand mehr erreichen kann und wo ich auch nicht vor mir selbst weglaufen kann. Und so war es ja dann auch. Ich saß da in meiner Kabine. Und da draußen war das Meer bis zum Horizont und zwar rundherum. Und da blieb mir gar nichts anderes übrig, als zu schreiben. Und dann stellte ich dann einfach fest, hey, wenn man dranbleibt und wirklich damit schlafen geht und wieder damit aufwacht und einfach dranbleibt, da geht ja die Erinnerung, also da gehen ja Türen auf, das ist ja unglaublich. Und das brachte mir dann irgendwann unheimlich viel Spaß. Und dann war ich
also. Sind Sie denn jetzt fertig damit?
Nein, noch nicht ganz, aber fast.
Müssen noch ein paar Reisen kommen.
Also da fehlt ganz wenig. Also das, ich denke, dass wir 2020 werde ich das veröffentlichen. Nun mache ich erstmal hier das mit dem Best-of-Album und mit der Tournee und dann als nächstes kommt das Buch und dann machen wir halblang.
Achim Reichel, wir sehen uns wieder, wenn die Autobiografie draußen ist.
Okay.
Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich schenke Ihnen jetzt als Ansporn, mit der eigenen Geschichte weiterzuschreiben, ein wunderbares Buch, das schon fertig ist. Unser Musikexperte Werner Köhler war Ihnen nämlich einen Schritt voraus.
Aha.
Und hat schon ein Buch geschrieben, das mit Musik zu tun hat natürlich auch. Hits and Stories, die größten Hits und die Geschichten hinter ihnen, natürlich mit persönlicher Widmung für Sie vorne drin.
Finde ich klasse.
Viel Spaß beim Lesen.
Ja, werde ich haben. Freue ich mich drüber.
Und viel Spaß bei der Tournee.
Dankeschön. Sind ja auch in Mainz, nicht wahr? Jawohl.